Bedürftigkeit, wenn sich Jungen heimlich sehnen. Für den Selbstwert und damit als Schutz gegen Depressionen sind gute Freundschaften wichtig, wie ein deutsch-niederländisches Forscherteam zeigen konnte. Dafür wurden rund 250 deutsche Studierende über einen Monat täglich nach ihrem Befinden, ihren sozialen Kontakten und der Qualität der Treffen mit FreundInnen gefragt. Das Ergebnis? Diejenigen Studierenden, die sich häufiger mit FreundInnen getroffen hatten, sahen sich selbst in einem positiveren Licht. Sie hatten also ein stärkeres Selbstwertgefühl als andere Teilnehmende der Studie, die sich eher selten verabredeten. Aber die positiven Effekte waren nur dann zu sehen, wenn sich die Studierenden bei ihren Verabredungen wohl und geborgen fühlten. Die Forschung zeigt auch, Mädchen suchen sich ihre Freundinnen eher danach aus, wem sie vertrauen und mit wem sie Probleme besprechen können, während für Jungen eher zähle, ob sie miteinander Spaß haben und etwas unternehmen können. Mädchenfreundschaften werden in der Forschung als Face-to-Face charakterisiert, weil sie zugewandt miteinander sprechen. Und Jungenfreundschaften als Side-by-Side, weil sie nebeneinander sitzen und zocken oder draußen die Welt als Buddies entdecken. Die erste Idee, die uns in den Sinn kommt, ist völlig verständlich. Ich meine die, bei der Eltern besonders coole, ätzende Jungen zum Mond schießen wollen. Oder irgendwohin, wo sie keinen schlechten Einfluss mehr auf unsere eigenen Söhne haben. Was wir uns vor Augen halten müssen: Das Problem sind nicht die einzelnen Jungen selbst, sondern leider etwas, das wir eher nicht in eine Rakete stopfen können und das die promovierte US-Entwicklungspsychologin und Männlichkeitsforscherin Niobe Way als Boy Culture, deutsch Jungenkultur, bezeichnet. Way spricht seit 1987 mit Jungen verschiedener Altersklassen in unterschiedlichen Orten der USA und schreibt Bücher mit Titeln wie Deep Secrets, Boys' Friendships and the Crisis of Connection. Darin erzählt Way, wie sich Jungen allmählich abhärten. Etwa sagen sie in frühem Alter noch, dass sie ihre Freunde lieben und dass sie ohne sie gar nicht wüssten, was sie tun sollten. Aber je älter sie werden, desto weniger würden sie die Bedeutung ihrer Bindungen und ihre Bedürfnisse nach Bindung ausdrücken. Das liegt an der Boy-Culture, die unsere Söhne umgibt. Jeder denkt und fühlt, aber wir haben eine Welt geschaffen, in der Männer denken, dass nur Frauen und schwule Jungs fühlen und heterosexuelle Männer nicht fühlen sollten, sagt Way 2024 in einem Zeitungsinterview. Dieser Erzählung folge sogar der wissenschaftliche Diskurs über das Erwachsenwerden. Also die Frage, wann unsere Söhne als reif bezeichnet werden können und was es dafür braucht. Entwicklungspsychologen, sagt Way, definieren Reife eher als Selbstständigkeit und nicht als die Fähigkeit, gegenseitig unterstützende Beziehungen zu führen. Auf Ways Reisen berichteten vor allem männliche Teenager davon, ab der Mittelstufe nur noch schwer gute Freunde zu finden. Ich frage mich, wie es diesen Jungen mit Blick auf ihre Väter geht, ob es unsere Söhne erschreckt, wenn sie sehen, dass erwachsene Männer oft gar keine Freunde mehr haben. In den USA ist seit 2021 sogar von einer Male Friendship Recession, also einem landesweiten Rückgang von Männerfreundschaften, die Rede. Statistiken zeigen, während 1990 noch 3% der Männer angaben, keinen einzigen engen Freund zu haben, konnten über 3 Jahrzehnte später 15% das Gleiche von sich behaupten. Warum haben Männer solche Schwierigkeiten? Freundschaften unter Männern werden zwar geschätzt, dürfen aber nicht zu sehr danach aussehen, gewollt zu sein, schreibt der Journalist Kolja Haaf 2021 in einer Kolumne auf Jetzt, der Jugendseite der Süddeutschen Zeitung. Es braucht eine institutionelle Legitimierung, so dass beide sagen können: Also bitte, einen Freund habe ich natürlich nicht gesucht, schon gar nicht diesen Döskopf hier, haha, in die Rippenbox. Das hat sich so ergeben. Auch das ist Boy-Culture. Und diese Coolness wurde uns allen vorgelebt. Etwa durch Bud Spencer und Terence Hill, die in jedem ihrer Filme die Art von Männer spielten, die eigentlich allein sein wollen, aber durch komische Zufälle ihre Probleme und Herausforderungen nur gemeinsam lösen können. Entsprechend zeigt auch die Jacobs-Studie 2014 des Allensbach-Instituts, dass Freundschaften zwischen Männern mehr nutzenorientiert anmuten, während Frauenfreundschaften bewusst auf emotionaler Ebene stattfinden. Auf die Frage, wie Freunde zuletzt geholfen haben, gaben die meisten Männer an, dass bei einem Umzug oder bei Renovierungsarbeiten geholfen, ein Auto oder teures Gerät geliehen wurde. Frauen berichteten, dass ihre FreundInnen für sie da waren, sie bei Krankheit bekocht, überraschende Geschenke gemacht und ihnen in schweren Zeiten beigestanden haben. Frauen wüssten zudem so gut wie alles über ihre FreundInnen, sprechen viel miteinander, auch darüber, was sie bedrückt. All diese Angaben bestätigen Männer deutlich seltener. Stattdessen geben die meisten als wichtigsten Faktor an, dass sie mit ihren Freunden Spaß haben können und ein gemeinsames Hobby teilen. Und wenn einer wegzieht? Dann wird's schwierig, denn im Gegensatz zu Frauen halten Männer kaum telefonischen Kontakt. Und sich 4 Stunden in den Zug zu setzen, würde wohl zu gewollt aussehen. Entsprechend räumt Harf ein, das mit den Freundschaften wird mit zunehmendem Alter immer schwieriger. Und so geraten Männer in ein Dilemma. Sie wollen nicht zum erbärmlichen Freundesucher werden, aber andererseits wollen sie manchmal doch nichts sehnlicher, als in 2 ruhige, kraftvolle Augen zu blicken. Ironischerweise ist die männliche Aufforderung zur Selbstständigkeit, zur Härte, zum Denken statt Fühlen genau das, was Männer dann doch zu erbärmlichen Freundesuchern macht. Wie zeigt sich das? Wenn ein Junge auf groß tut, sich mackermäßig verhält, total cool ist, sagt Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin und Autorin von »Freunde machen gesund« am Telefon. Sie kenne Jugendliche, die morgens ihre Rüstung anziehen, bevor sie zur Schule ging. Das sei für diese Kids anstrengend, müsse wohl aber eine Zeit lang so sein, um eine eigene Unsicherheit zu überwinden. Erwachsene dürfen das Aufplustern mancher Jungen also als Bewältigungsstrategie deuten. Und dann, sagt Scheuermann, sei die Mini-Macker-Mondrakete auch gar nicht mehr angemessen. Das zu erkennen, würde sogar unseren eigenen Kindern zugutekommen. Die Freundschaften unserer Kinder sollten Eltern ernst nehmen, etwa indem sie ihre Freunde immer einladend, herzlich, wertschätzend behandeln. Aber wie soll das gehen, wenn uns jemand zutiefst unsympathisch ist? Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im eigenen Zuhause? Und das über Jahre? Natürlich nicht. Es gibt eine Strategie, die unserem Blutdruck entgegenkommt. Eine der besten Möglichkeiten, dass einem der Freund unseres Sohnes doch noch, zumindest in Maßen, ans Herz wächst, ist, Kontakt zu ihm aufzunehmen und eine eigenständige Beziehung zu dem Freund des Sohnes aufzubauen, sagt Scheuermann. Also gemeinsam mit den Kindern etwas zu unternehmen, Fragen zu stellen, den Freund kennenzulernen, herauszufinden, wie er zu Hause lebt, wie die Eltern sind. Wenn man einen Menschen besser kennt und seine Beweggründe versteht, dann wird er einem auch sympathischer. Das ist eigentlich eine soziale Regel. Noch ein Tipp. Den eigenen Sohn fragen, was er an seinem Freund schätzt. Vielleicht schätzt das Kind, was sie zusammen erleben, und es geht gar nicht um den Austausch im Gespräch. Vielleicht gibt es eine Ebene von gegenseitiger Unterstützung, die Eltern gar nicht so durchschauen. Solche Gespräche könnten Eltern dann zum Anlass nehmen, um über Freundschaften und Beziehungsgestaltung zu sprechen.